Jesus ist, um das vielleicht nochmal anzuführen hier, durch seine Nachfolger versorgt worden, die ihm mit ihrer Habe gedient haben. Eine andere Begebenheit, die auch im Johannesevangelium steht, ist im Johannes 12, 1, da ist die Maria von Bethanien. Martha und Maria und Lazarus, wir kennen die. Es war eine sehr, sehr reiche, Familie. Die hat Jesus beherbergt in ihrem Gutshof. Und eines Tages kam die Maria mit Salböl, das 300 Denare wert war. Ihr Lieben, 300 Denare hatte eine Kaufkraft wie für uns ungefähr 20.000 Euro. 300 Denare ist ziemlich viel. Okay, wenn man es jetzt mal nachrechnen würde, ich habe das gestern nochmal gemacht, wären es sogar 30.000 Euro. Kaufkraft von 30.000 Euro. Und sie nimmt dieses Salböl und sie gießt es über Jesus, sie gießt es auf seine Füße und salbt seine Füße damit. Ich sage euch mal was. Wenn diese Frau Salböl für die Füße Jesu hergenommen hat, Salböl, das 30.000 Euro gekostet hat oder eine Kaufkraft hatte von 30.000 Euro, dann garantiere ich euch, die hat ihn auch sonst noch finanziell unterstützt. Könnt ihr das nachvollziehen? Also Jesus war nicht ständig mit Mangel bedrängt. Okay, im Gegenteil, offensichtlich war Geld eigentlich kein Thema. Er musste nicht ständig wach liegen und sich denken, Mensch, wo kriege ich das nächste Opfer her? Das war einfach nicht der Fall. Jesus hatte viele, die ihn unterstützt haben und er ist auch selber ein Geber gewesen. Und jetzt, während dieses Opfer hier ausgegossen wird, dieses Salböl ausgegossen wird auf Jesus, regt sich natürlich jemand auf. Es regt sich immer jemand auf, wenn es einem Prediger besonders gut geht. Und es war in diesem Fall Judas, der gesagt hat, was ist denn das für eine Verschwendung? Dieses Öl hätte man für 300 Denare hernehmen können, verkaufen können und den Armen geben können. Den Armen, dann muss man weiterlesen, da heißt es, dies sagte er aber nicht, weil er um die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und stahl was oder und nahm, was eingelegt wurde. Da haben wir also ein Phänomen. Jemand beschwert sich über das, was Jesus bekommt und stellt sich als, oh, wie moralisch da und wundert, wie schlimm das ist, wenn's Jesus jetzt hier gut geht. Und das Wort Gottes sagt uns, ja, das hat er jetzt nicht gemacht aus edlen Motiven heraus, sondern weil er ein Dieb war und stahl, was eingelegt wurde, nahm, was eingelegt wurde. Wir kommen zum nächsten Punkt. Es ist ja so, dass Judas Ischariot der Kassenwart Jesu war. Jesus war ein Prophet und Propheten wissen Dinge. Jesus wusste, dass Judas ihn verraten würde. Er wusste, dass Petrus ihn verleugnen würde, auch verraten würde. Und ich garantiere euch, er wusste hundertprozentig, dass Judas ein Dieb ist, der klaut, was eingelegt wird. Glaubst du das auch? Oder denkst du, dass Jesus hier völlig von den Socken war, als er festgestellt hat, Mensch, das war ja ein Dieb, das war ja ein Verräter? Nein, ich vermute mal ganz stark, dass das so nicht der Fall war. Ja? Jesus wusste ganz genau, was Judas für ein Typ ist. Und er hat ihn trotzdem als Kassenwart gelassen. Wie gibt's denn das, sag mal? Jesus hat bewusst einen Dieb als Kassenwart gelassen. Herr, warum hast du das gemacht? Das ist doch nicht weise. Naja, offensichtlich wollte Jesus ein Statement machen. Jesus hat es zugelassen. Warum? Um zu zeigen, hört mal, dass kein Dieb, kein Judas, keine Inflation, kein Vulkan, keine Ölkrise, kein Euro, der zusammenbricht, kein Dollar, der butterweich wird, nichts, kein Dieb, ich habe jetzt mehrere Diebe aufgeführt, kein Dieb einen, der von Gott gesegnet ist, beklauen kann. Mann, ist es gut. Auch wenn der Dieb kommt, wird er nichts haben. Schau, Jesus hat wirklich auf den Vater vertraut. Er hat gezeigt, indem er einen Dieb gelassen hat, als einen Finanzminister. Ein Dieb kann mir nicht schaden, ich bin gesegnet von Gott. Er kann mir gar nicht schaden. Was mir zeigt, wenn das Volk Gottes, das Reich Gottes nicht mehr finanziert, hört mal, dann wird es irgendjemand anders machen. Wenn Jesus hat, oder Johannes und Jesus hat gesagt, ja, als sie mal gesagt haben, Jesus, hörst du nicht die Leute, die dich loben und die dich preisen, die Hosanna singen für dich? Sag ihnen, das sollen sie nicht machen. Sag ihnen, sie sollen schweigen. Und Jesus sagt, hey, wenn die schweigen, dann fangen die Steine an zu schreien. Und genau so ist es. Wenn du im Willen Gottes bist, wenn du der Gesegnete des Herrn bist, kann man dich nicht stoppen. Es gibt also die Situation, in der du, vielleicht hast du eine Firma, vielleicht hast du Diebe in der Finanzverwaltung. Die können dich nicht wirklich aufhalten, die können dich nicht wirklich berauben, wenn du der Gesegnete des Herrn bist. Das soll die gute Nachricht für dich sein. Also erstens, ein Dieb kann dir nicht schaden und zweitens hat Jesus es wohl gemacht, um zu zeigen, dass er nicht auf Mittel vertraut, die eingelegt werden oder auch nicht, sondern auf Gott. Auf den Vater, dass der zur rechten Zeit, sag mal mit mir, zur rechten Zeit schon kommen wird, schon durchdringen wird. Er hat auch Gott vertraut, als absolut gar nichts da war. Schau, in Matthäus Kapitel 17 haben wir nämlich folgende Situation. Hochinteressant. Jesus ist am See Genezareth, er ist in Galiläa und die Steuereintreiber, die kommen zu ihm, die Tempelsteuereintreiber. Also der Tempel, der musste ja unterhalten werden und da eigentlich wäre das die Sache der Zehntenempfänger gewesen, das heißt der Priester, der Hohepriester und so weiter. Aber die haben das anders gemacht, die haben einfach eine Tempelsteuer erfunden. Und dann kommen also die Tempelsteuereintreiber zu den Jüngern und sagen, hey, zahlt euer Meister nicht die Tempelsteuer? Und Petrus sagt, doch, doch, natürlich, wir sind steueraufrichtig. Wir sind auch steueraufrichtig, sagt mal jemand Amen. Nein, wir unterschlagen unsere Steuern auch nicht, sondern wir bezahlen sie, so wie sie anfallen. Ja? Da gibt es ja Pauschbeträge und so weiter und über die kannst du dich dann schon bedienen. Ja, und ansonsten wird alles versteuert, was der Staat haben will. Das ist, denke ich, schon mal wichtig. Ich komme da noch dazu. Oh, preis dem Herrn. Ich habe super viel Spaß, über das Thema zu predigen, ob du das glaubst oder nicht. Ja? Weil es die Haltung Jesu vermittelt und in dir erzeugen soll. Und das ist gut, das ist wunderbar. Dann bist du gewappnet für die Zukunft und das will der Herr. Na, dass wir für diese Situation gewappnet sind, wenn plötzlich die Welt um uns herum, wie wir sie kennen, auseinanderbricht. Dann stehst du immer noch da, der Fels in der Brandung. Und alle sagen, warum fällst du nicht auseinander? Ja, pff, der Fels, auf dem ich stehe, heißt Jesus. Na, kann ich nichts dafür, es ist der Fels, nicht ich. Ich bin nur auf den Felsen gebaut, was kann ich dafür? Ist doch eine gute Situation. Ist doch eine herrliche Situation, preis dem Herrn. Okay, jetzt ist also die Situation die, dass der Tempelsteuereintreiber Tempelsteuer haben will und Petrus auch sagt, natürlich bezahlen wir das, wir sind steueraufrichtig, wir sind keine Schwarzarbeiter und so weiter. Und dann sagt er also, gut, her mit der Steuer. Und Petrus geht rüber zu Judas und sagt, Judas, wir brauchen Tempelsteuer. Für wie viel? Für alle. Es sind 2400 Euro. Judas macht die Kasse auf, gähnende Leere. Es ist nichts, aber gar nichts drinnen. Naja, vielleicht ist doch was drinnen. Es ist schon was drinnen. Und zwar für alle, bis auf Petrus und Jesus. Für die reicht es nicht mehr. Und Petrus kommt zum Herrn und sagt, bevor Petrus noch was sagen kann, sagt Jesus, was, das lassen wir jetzt aus, das ist jetzt für das Thema nicht wichtig, ist auch gut, mal nachzulesen, kannst du machen in Matthäus Kapitel 17, ab Vers 27, was Jesus da jetzt zu Petrus sagt. Vielmehr ist es so, Petrus sagt, Herr, wir haben Steuergeld, haben wir nicht. Wir brauchen noch 4 Drachmen, haben wir nicht. Und Jesus sagt, mach dir mal keine Gedanken, geh runter zum See, wirf deine Angel aus und nimm den ersten Fisch. Mach ihm das Maul auf und schau nach. Du wirst ein 4-Starter-Stück drinnen finden, ein 4-Drachmen-Stück, einen Starter drinnen finden. Das ist unsere Steuer. Denn Jesus hat gewusst, dass Petrus gewusst hat. Wenn Jesus sagt, geh fischen, dann rentiert sich das. Er hat nämlich mal gefischt auf ein Wort Jesu hin und dann ist ihm das Netz gerissen. Deswegen hat er heute die Angel nur benutzt und nicht das Netz. Und der hätte wahrscheinlich weiter gefischt. Oh, heute beißen sie, zack. Und deswegen sagt Jesus, den ersten Fisch. Du sollst jetzt nicht fischen gehen, Petrus, sondern du sollst Steuern bezahlen. Du musst deswegen dem ersten Fisch das Maul aufmachen. Da holst du dann das Geld raus. Und Petrus schaut Jesus an, ja, und er ist schon ganz begeistert in freudiger Erwartung der Dinge, die da kommen werden. Und er wirft die Angel aus. Und der Schwimmer dümpelt, plötzlich plupp ist er weg. Und Petrus schlägt an, dann rollt er die Leine eine und es zappelt einen Fisch und er weiß schon, was kommt. Ja? Vielleicht steht der Steuereintreiber ja neben ihm. Und er macht den Fisch auf und er tut den Haken raus und er pult ein wenig in dem Fischmaul rum. Und flop, ein 4-Drachmen-Stück. Dem Tempelwärter, dem Tempelsteuereintreiber, dem fällt der Kinnlade auf Mitternacht. Ja, auf 6 Uhr. Er sagt, irgendwie scheint ihr die Gesegneten des Herrn zu sein. Und Petrus sagt, ja, und schmeißt den Fisch wieder ins Wasser. Nächstes Mal passt du besser auf beim Fressen. Als Jesus Geld gebraucht hat, noch nicht einmal für sich oder für den Dienst, sondern für Steuern, hat der Herr ihm dieses Geld gegeben, übernatürlich. Weil gerade in der Kasse komischerweise Ebbe war. Judas, warum ist Ebbe in der Kasse? Hast du da eine Erklärung dafür? Judas hat natürlich keine Erklärung dafür. Er ist auch ganz platt, ich meine, es wird alles teurer. Könnt ihr das sehen, dass Jesus sich nicht auf den Mammon verlassen hat, sondern wirklich auf den Vater verlassen hat? Und wenn die Situation auch schwierig war, er wusste, hey, wenn ihr mal durchs finanzielle Tal geht, dann gehe ich hinterher wieder auf die finanzielle Bergeshöhe. Wir müssen darauf Acht haben, dass wir nicht denken, oder vielleicht muss ich zunächst mal einen Vers lesen. Ich lese mit euch 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9. Nein, lese ich nicht. Ich lese 2. Korinther Kapitel 8, doch Vers 9, doch, doch. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Jesus wurde arm, er hat unsere Armut, unseren Mangel auf sich genommen, damit wir jetzt reich werden. Okay, diese Verheißung, die gilt. Das ist eine ganz, ganz wichtige, eine wunderbare, eine starke, eine große Verheißung. Der Herr, der Wille Gottes für dich ist, dass du reich wirst. Und jetzt kommt natürlich unweigerlich einer und sagt, heißt es, dass wir alle Millionäre werden? Okay, jetzt müssen wir zum anderen Vers gehen, und zwar zum 1. Timotheus Kapitel 6. Also die Verheißung, reich gemacht zu werden, die lese ich so, dass der Herr uns verspricht, dass unserem Mangel abgeholfen sein wird, dass der Herr auch uns, ja, krisenfest macht und dass er uns versorgt zur rechten Zeit. Das ist die Verheißung, das sehen wir im Leben Jesu und das ist auch die Verheißung an uns. Es ist auch die Verheißung natürlich, dass wir reich gemacht werden sollen, aber Reichtum, hört mal, ist relativ. Und wir müssen aufpassen, dass wir unsere Augen nicht von Jesus wegwenden und auf den Mammon hin. Das wäre falsch. Wenn wir jetzt das so lesen würden, hey, der Herr ist gestorben und arm geworden, damit ich reich werde, also Herr, wo sind Möglichkeiten für Business und wie kann ich schnellstmöglich hier reich werden? Müssen wir aufpassen, denn das kann schwierig sein. Wir dürfen den Mammon nicht zur Hauptkonstante in unserem Leben sein werden lassen. Das muss Jesus sein, auf dem das Hauptaugenmerk unseres Lebens liegt. Okay, es darf nicht der Mammon sein, ganz, ganz wichtig. Während ihr aufschlagt zum 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 6, lese ich Epheser Kapitel 5, Vers 5. Und zwar steht da Folgendes. Da heißt es, 5 Vers 5, dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger, das heißt, es ist einer, der zu Huren geht oder sexuell rummacht, obwohl er nicht verheiratet ist mit seinem Sexualpartner, ja, oder Unreiner, sparen wir jetzt auf den einzugehen, oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Wenn auch die Verheißung existiert, dass der Herr uns reich machen will, müssen wir aufpassen. Habgierige werden das Reich Gottes nicht erben. In anderen Worten, die verspielen ihre Möglichkeit auf den Himmel. Es gibt im Reich Gottes keinen Vorwand für Habsucht und keinen Vorwand für Geiz. Sag mal jemand Amen. Gut. 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 6. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wisst ihr, dass manchen Leuten das irgendwie nicht eingeht? Ja? Sie werden aus dieser Welt hier nichts wieder heraus mitnehmen. Na, der Millionär ist gestorben. Wie viel hat er denn hinterlassen? Jeden Pfennig. Und dann musst du auch daran denken, dass die Zeit jetzt ja nur die Vorbereitungszeit auf die Ewigkeit ist. Hier verbringen wir eine Millisekunde im Gegensatz zu dem, was wir in der Ewigkeit verbringen werden. Und du kannst Mittel von hier nach drüben mitnehmen. Aber wie du das magst, das müssen wir nächste Woche anschauen. Ich werde nächste Woche über dieses Thema noch einmal reden, offensichtlich. Ich lese hier zunächst mal weiter. Wir legen hier einen Grund, ein Fundament. Wie sieht Jesus die Sache? Wie hat Jesus den Mammon betrachtet? Wir schauen das jetzt an noch schnell. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Nahrung und Kleidung, bei uns gehört natürlich auch noch dazu, ein Dach über dem Kopf und ein fahrbarer Untersatz, alle diese Dinge, okay? Und es ist gut, wenn du ein gutes Auto hast. Sag mal jemand Amen. Ich hatte schon mal ein schlechtes Auto und ich habe jetzt ein gutes Auto. Ein gutes Auto ist besser. Ich war schon mal krank und ich bin gesund. Gesund ist besser. Lieber reich und gesund als arm und krank. Ja, ist die Verheißung gibt's. Die Verheißung steht. Der Herr sagt zu uns, ich bin arm geworden, damit du reich wirst. Aber das darf nicht, um keinen Preis, dürfte es dein Lebensmittelpunkt sein. Mehr, 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 mehr. In dem Moment passiert Folgendes. Ich lese mal weiter. Vers 8, Vers 9. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick. In anderen Worten, die kommen auf alle möglichen blöden Ideen. Und in viele unvernünftige und schädliche Begierden. Ich weiß von Leuten, die hatten einen ultra super Luxus Mercedes mit einem ultra super riesengroßen Hammer PS Monster unter der Haube. Und der Unternehmer von gegenüber, der hat jetzt einen noch größeren gehabt. Also haben sie den gleich nach 14 Tagen wieder verkauft und mussten ein Auto haben, das noch größer ist als das vom Nachbarn. Und als sie dann mal in der Autobahn in die Kurve fahren und diese 600 PS nicht gewöhnt waren, ja, haben sie eine Leitplanke mitgenommen und einen Baum und zum Schluss machen sie dann ein Ornament um einen Baum herum. Und das war's. Wie willst du eines Tages vom Herrn stehen und sagen, der Herr sagt, na, du bist mit 45 schon bei mir, was willst du denn? Ja, Herr, ich hatte es eilig. Und der Herr schaut runter, ja, und sieht ein Wrack da am Baum hängen und sagt, ja, im wahrsten Sinn des Wortes. Du hattest noch einige Dinge zu tun auf der Welt. Ja, aber, schaut es in die unvernünftigen Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn Wurzel alles Bösen, sag mal mit mir, alles Bösen, grauenhaft. Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind. Du, wenn also deine Haltung zu Geld nicht in Ordnung bringst, nicht am Wort Gottes ausrichtest, dann wird es so sein, dass du allerhöchstwahrscheinlich irgendwann, zu irgendeinem Zeitpunkt, vom Glauben abirrst und dich selber mit vielen Schmerzen durchbohren wirst. Das wünsche ich keinem. Aber Paulus spricht davon. Okay? Und wir wollen keine Menschen sein, die verdorben sind in der Gesinnung, für die Geld ein heikles Thema ist. Wir wollen da genauso distanziert sein dem Mammon gegenüber wie Jesus. Jesus konnte sich das leisten, weil er gesegnet war. Und einem Gesegneten kannst du nichts klauen. Sogar ein Dieb als Kassenwart kann einem Gesegneten nichts klauen. Sogar wenn gar nichts mehr da ist, dann versorgt der Herr eben übernatürlich und gibt das Geld für die Steuer. Ihr Lieben, mich fasziniert das. Die Finanzen Jesu waren krisenfest. Ich möchte nur auf zwei Punkte eingehen, obwohl ihr nur Lust hättet, einfach weiterzumachen. Ich bezwinge mich, okay, weil das Wetter draußen so gut ist. Nee, es ist wunderbar, es ist spitzenmäßig gut, über dieses Thema so zu reden. Halleluja. Okay, was wollte ich jetzt noch sagen? Der Glaube ist unabhängig von der Konjunktur und in jeder Krise gibt es auch wieder Möglichkeiten, ja, Vermögen zu schaffen, reich zu werden. Wenn dir der Reichtum egal ist, wenn du ein Nehmer und ein Geber bist, dann hat der Herr keine Probleme, dir zu geben. Wie du richtig in die Gänge kommen kannst diesbezüglich, werden wir nächste Woche noch anschauen. Der Herr möchte, dass du mehr hast, als du jetzt hast. Er möchte aber auch, dass du ein Ventil bist, dass du Durchfluss erlaubst, okay? Das ist wichtig. Und ich denke mir, das heißt, ich weiß ganz genau, dass wir auf einem Potenzial hier sitzen. Einem Potenzial, einem Finanzpotenzial, einem Arbeits, wie soll ich sagen, einem Unternehmerpotenzial sitzen, das noch nicht angezapft ist, das dringend angezapft werden muss. Wir müssen aber auf die biblische Art und Weise vorangehen, damit das Ganze dann richtig Hand und Fuß hat und krisenfest wird. Preis dem Herrn. Okay, wir müssen jetzt noch ganz, ganz schnell Lukas 16 anschauen. Nicht das ganze Kapitel, das ist viel zu viel. Nur einen Punkt möchte ich noch sagen. Die Verheißung steht, Jesus wurde arm, damit du reich wirst. Diese Verheißung ist im Wort Gottes enthalten. Wir sollen gleichzeitig aber eine gewisse Distanz dem Mammon gegenüber wahren. Wenn wir ihn haben, prima. Wenn wir ihn nicht haben, hey, der Herr ist unser Versorger. Das muss die Einstellung sein. Und dann werden wir wohl noch zu anderer Zeit über Lukas 16 genaueres sagen. Ich möchte nur auf einen Punkt raus, ohne alles jetzt dazu erklären. Da geht es um einen ungerechten Verwalter, der sich Freunde macht mit dem Mammon, und zwar indem er die Schuldner seines Herrn besticht und so weiter und ihnen Rabatt einräumt und so weiter. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Jesus sagt hier vielmehr in Vers 10, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Wie gesagt, gerade war die Rede von einem Verwalter, von jemandem, der für einen anderen Geld verwaltet hat. Und es war ein ungerechter Verwalter und den hat der Herr gepriesen, okay, weil der einfach schlau gehandelt hat. Als Weltmensch hat er schlau gehandelt, er hat mit dem Geld seines Herrn sich Freunde gekauft, indem er eben großen Rabatt eingeräumt hat beim Warenkauf. Und jetzt hatten die anderen sozusagen Schulden, ja, die standen in seiner Schuld. Und er hat sich Freunde gemacht mit dem Mammon. Jesus sagt jetzt, so machen es Weltmenschen und es funktioniert und es ist clever. Macht's genauso, macht euch Freunde mit dem Mammon. Wie das genau geht, werden wir nächste Woche anschauen. Zunächst relativiert Jesus die Sache und sagt, ich habe gerade über einen untreuen Verwalter geredet. Ist natürlich kein echtes Vorbild. Und es klärt Jesus jetzt, indem er sagt, du musst im Geringsten treu sein und dann bist du auch in vielem treu. Wir halten mal fest, der untreue Verwalter, der wurde gefeuert. Du willst nicht gefeuert werden wegen Untreue, sag mal jemand Amen. Du willst dich bewähren in diesen Dingen. Deswegen sagt der Herr, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Wenn du also ein Arbeitnehmer bist, dann respektiere das Hab und Gut deines Chefs und eigne dir das nicht im Laufe der Zeit so an. Wenn du das mit deinem Chef abgesprochen hast, Chef, ich nehme heute Abend mal den Hammer mit heim. Da steht dann drauf Schmied und Söhne, ja, oder und so weiter. Und der Chef sagt, ja, okay, mach ruhig, dann kannst du das machen. Aber wenn du den in deiner Brotzeit-Aktentasche mit heimnimmst und möglichst schnell durchs Fabriktor huschen tust und hoffst, dass dich niemand sieht, ja, dann hast du ein schlechtes Gewissen und das verurteilt dich. Dann bist du im Geringsten nicht mehr treu. Hast du nicht genug Geld, dass du dir so einen bescheuerten Hammer kaufen kannst? Na, bei manchen Leuten, wenn du in den Keller gehst, also ich spreche jetzt nicht von jemandem unter uns oder so, sondern von Nichtchristen, ja, Rentner, welche mehr, du stehst im Keller und schaust dich um und denkst, alles, Bohrmaschinen, Schleifgerät, alles, überall steht SKF drauf. Du fragst dir dann mal ganz beiläufig, sag mal, hast du bei SKF gearbeitet? Leute, es ist nicht witzig. Der Herr sagt hier, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, wenn du also in den Kleinigkeiten schon nicht gerecht bist, ja, dann wer würde dir das Wahrhaftige anvertrauen? In anderen Worten, dann wirst du in der Ewigkeit auch nichts zu sagen haben. Du wirst mit den Kräften Gottes nicht schalten und walten dürfen, auch hier auf der Erde wohl nicht. Und jetzt sagt Jesus eben noch, naja, Vers 12 vielleicht noch, wenn du mit dem Fremden, mit dem Geld nicht treu gewesen bist, Geld ist was Fremdes, sag mal mit mir, Geld ist etwas Fremdes, Irdisches, Vergängliches. Es wird immer jämmerlicher. Leute, was ist denn los? Wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer würde euch das Eure geben? Und dann Vers 13, er unterstreicht nochmal, was ich gerade schon zum Schluss gesagt habe. Kein Haussklave, kein Diener kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und hör mal, du merkst den Leuten an, ob sie Gott dienen oder dem Mammon. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech. Ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen. Ja. Wir halten es einmal fest. Die Verheißung steht, der Herr wurde arm, damit wir reich werden. Aber es beginnt damit, dass wir im Kleinen treu sind, uns nicht ungerechtfertigt bereichern, sondern das den Herrn erledigen lassen. Und wie wir unsere Finanzen krisensicher machen können, Teil 2, schauen wir dann nächste Woche. Heute haben wir zumindest mal Jesus betrachtet, wie er, was für ein Verhältnis er zu Geld hatte. Und ich finde es schon recht bemerkenswert. Und gut und nachahmenswert. Amen. Ich denke, ihr Lieben, heute sparen wir uns die Opferrede, wa? Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde Opferrede gemacht. Nein, das langt, wir beten einfach noch. Stefan, hast du was? Zeugnisse sind immer recht.
Ich bin ja selbstständig, wisst ihr ja inzwischen. Und jetzt war es so, dass ich eigentlich für die nächste Zeit, also meine Baustellen, die sind alle soweit jetzt ab oder fertig, so gut wie möglich. Und außer vom Wetter her konnte ich draußen nichts machen. Und jetzt war es am Donnerstag wegen ruhig. Und ich habe gebetet, weil einfach jetzt Rechnungen gekommen sind, Steuernachzahlung. Ist ja gut, ich habe sehr gut verdient, also habe ich Steuernachzahlung. Und jetzt brauche ich aber wieder ein bisschen Geld und bete am Donnerstag. Und während ich bete, klingelt das Telefon in meinem, also mein Handy in der Tasche. Und es ist ein Kunde dran und ich habe für nächste Woche einen neuen Auftrag, wo ich wieder voll beschäftigt bin.